Ich freue mich, dass der letzte Teil ist immer der spannendste und auch, sage ich immer, wichtigste, weil er nicht nur eine Zusammenfassung macht des Ganzen, das ist so, wie man ein Haus baut, man macht ein Fundament, dann tut man die Mauern und jetzt muss man ja das Dach noch drauf tun, damit es dann auch ein Haus ist. Was wäre ein Haus ohne Dach? Man hätte zwar ein paar Mauern und Fundament, aber man hätte keinen Schutz unter dem Haus. So, es geht im Wesentlichen darum, dass wir verstehen, wie wir funktionieren. Und der erste wichtige Gedanke, den ich vermitteln möchte, ist, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht. So wie der Computer aus zwei Teilen besteht, aus einer Software und auf einer Hardware. Computer kann nicht bestehen nur aus Hardware, dann ist er kein Computer. Ja, er braucht eine Software, er braucht also etwas, was nicht materiell ist, und er braucht eine Hardware, das ist etwas, was materiell ist. Und so ist auch der Mensch aus einer materiellen Teil, das sind die Zellen, und er hat einen Geist, mit wem er die Zellen steuert. Bis noch vor 200, 300 Jahren war klar, dass der Geist die Materie lenkt. Heute, nach der Aufklärungszeit, sind wir dort, dass wir sagen, es gibt keinen Geist. Der Geist entspringt der Materie. Aber dann sind wir ziemlich in großen Schwierigkeiten, sage ich mal, weil wir dann nicht erklären können, wieso der Mensch so nach Liebe hungert, weil die Materie, wie viel weiß sie von Liebe, wie viel weiß sie von Gerechtigkeit, wie viel Erkenntnis hat sie überhaupt, wie viel Bewusstsein. So, wir können also den Menschen nicht erklären, wenn wir ihn geistlos machen. Und ich habe ja gestern Abend versucht, Beweise zu bringen, weil man den Geist nicht sieht. Wir sehen auch den Wind nicht, aber wir können sehen, was er tut. Wir sehen auch die Liebe nicht, aber wir können sehen, dass sie was tut. Es hat noch keiner die Liebe gesehen. Und dennoch ist jeder hinter ihr her. Und keiner kann sagen, er kann ohne. Ja? So, deshalb, die geistigen Elemente in unserem Leben sind nicht erklärbar, wenn der Mensch keinen Geist hat. So, deshalb ergibt sich diese Struktur im Menschen, dass der Geist durch Denken die wichtigste Steuerung des Menschen vornimmt. Er produziert auf der Hirnrinde den Strom und alles, was wir tun, tun wir letztendlich mit unserem Geist. Unser Geist riecht, er schmeckt, kann natürlich nicht riechen, wenn wir den Nerv abgeschnitten haben, aber wenn der Nerv funktioniert, dann riecht der Geist, nicht der Nerv. Der Nerv kann nichts riechen. Ja? Die Zellen können nichts wahrnehmen. So, und ich habe gestern Abend erklärt, dass der Geist, da er die Hauptenergie dem Körper zuführt, auch die Hauptverantwortung für die Gesundheit des Körpers hat, weil er durch seine Funktion die ganze Sache auch falsch machen kann. Der Geist ist zwar eine feste Einheit, dennoch ist er lernfähig und er kann Dinge falsch oder richtig tun. Der Körper ist nur eine Funktion, der auf diese Sachen hört. Er kann nicht wählen, das Falsche oder das Richtige, er kann nur kaputt gemacht werden, dass er nicht gut funktioniert. So, deshalb kann ich am Kaputtgehen des Körpers erkennen, was ihn kaputt macht. Und wir haben gesehen, dass die Zelle feste Maßstäbe hat. Der Druck darf einen gewissen Grad nicht übersteigen. Wir wissen, der atmosphärische Druck ist 1030 Millibar. Die Temperatur ist festgelegt auf 37 Grad Celsius. Der Sauerstoff ist festgelegt. Das Wasser ist festgelegt. Die Nahrung ist festgelegt. Der Schlaf ist festgelegt. Wie viel Sonne ist festgelegt. Aber vor allen Dingen ist auch festgelegt, wie viel Strom wir brauchen. Und welchen Strom? Können wir dem Handy egal welchen Strom geben, können wir der Lampe egal welchen Strom geben oder nur den, der dafür vorgesehen ist. Wir können nur den geben, der dafür vorgesehen ist. So, wenn der Geist also durch sein Denken der Zelle den Strom macht, dann kann der Strom auch falsch sein. Und wir haben gesehen, dass bei der Frau gestern im Beispiel, die sich über ihren Freund ärgert, weil dieser fremd geht, sie Kopfschmerzen bekommt. Ja, nicht der Freund macht ihr die Kopfschmerzen, sondern sie macht sich selbst die Kopfschmerzen, weil sie den Freund zwingen würde, wollte zur Treue. Was Gott sei Dank nicht geht, oder? Sind wir froh, dass es nicht geht? Oder wärt ihr froh, dass man den anderen zwingen könnte? Ist doch zum Guten, oder? Oh, ich bin sehr dankbar, dass wir niemandem zum Guten zwingen können, dass jeder das Gute freiwillig tun muss und nicht gezwungen werden kann, das Gute zu tun. So, an der Oberfläche hat der Mensch eine große Not. Er lebt in einer Gefangenschaft, die ihm unbewusst ist, weil er nimmt sie als richtig wahr. Wir alle denken, geliebt werden ist gut und füttert uns. Es ist undenkbar, dass ein Mensch von sich aus auf die Idee gekommen wäre, und ich auch nicht, dass geliebt werden gar nichts bringt oder mich nicht füttert, sondern nur meine Reaktion. Ich hatte eine Patientin, die betrog ihren Ehemann mit einem, sie war 39, 38, und sie betrog ihren Ehemann mit einem 25-Jährigen. Und kam zu mir und wollte einen Rat haben. Und ich fragte sie so, macht diese sich jetzt, dass sie sich besser fühlt? Und sagte, ja, ja. Sage ich, schauen Sie, würden Sie über den Ehemann genauso denken wie über den, hätten Sie dieselben Gefühle? Weil die Gefühle tue ich mir selber an, durch meine eigene Reaktion auf den anderen. Ich denke aber, der andere tut's. Und so bin ich völlig verwirrt. So würde ich mit derselben Liebe den Ehemann lieben, mit dem ich den 25-Jährigen ansehe, wäre ich super gut drauf. Aber da ich ja denke, na, derjenige macht mich glücklich und der nicht, so mache ich das abhängig von der Tat des anderen. So, der Mensch ist unbewusst in einer furchtbaren Gefangenschaft, so nenne ich das, dadurch, dass er von seinen Liebesquellen, so nenne ich sie, abhängig ist. Und zwar nicht nur abhängig, dass er von denen etwas will, sondern dass er die unbedingt braucht, weil die Liebe ist das Wichtigste, was wir haben im Leben. So, die Gefangenschaft, so nenne ich den Menschen, die Krankheit ist ein Beweis für meine Gefangenschaft. Ich bin gefangen, mache mich selber krank, weil ich etwas ändern will, das nicht zu ändern geht. Das heißt, Krankheit kommt durch Kontrollverlust über mich selbst. Aber ich verliere deshalb die Kontrolle, weil ich über etwas Kontrolle haben will, das ich nicht steuern kann. Die Frau im Beispiel, die Kopfschmerzen kriegt von gestern Abend, will ihren Freund kontrollieren. Kann sie es? Sie kann es nicht. Aber sie will es. Sie will es mit Gewalt. Und das macht den falschen Strom und das macht sie wütend und dann macht es sie krank mit Kopfschmerzen. Und wenn sie die Sache weiterbehält, in 5 oder 10 Jahren hat sie Brustkrebs oder wer weiß welche andere Geschichte. So, deshalb ist es entscheidend, dass wir erstmal feststellen, der Mensch braucht Liebe. Er hat aber eine falsche Vorstellung, wie sie befriedigt wird. Er denkt, das ist die Gefangenschaft, ist eine Abhängigkeit für Liebe. Von den Taten und Sein, das heißt Existenz anderer. Ich halte das für die Definition der Gefangenschaft, in der der Mensch lebt, und damit erfahre ich nach 20 Jahren, dass mein Partner mich betrogen hat. Wer wird krank? Ich werde krank, weil ich denke, das hat mir hier einen Liebesschaden gebracht. Und damit bin ich unfähig, mich selbst zu steuern, weil ich kann ja die Tat des anderen, kann ich sie rückgängig machen? Nein. Kann ich auch sagen, naja, es ist ja sein Problem, die 30 Jahre, wo ich nichts wusste oder 20 hat mir ja nicht geschadet. Kann er dann so denken? Er kann so nicht mehr denken. Er ist völlig gefangen. Er kann nicht abschalten. Er kann machen, was er will. Er kann Kopfstand machen, was er auch immer will. Das Ding kommt nicht mehr aus seinem Kopf heraus. Er denkt, er ist so betrogen worden, so verletzt worden, dass er da zugrunde geht. Ja? Warum ist das so? Warum denken alle Menschen diesen falschen Gedanken, der rein physiologisch gar nicht funktioniert? Niemand kann für den anderen denken. Das heißt, wenn ich aber denke, der andere könnte für mich denken, dann bin ich natürlich betrogen. So, ich nenne das den Betrug des Geistes. Und wir werden sehen, es gibt zwei Hauptbetrügereien in unserem Geist, die korrigiert werden müssen und körpergerecht werden müssen, damit wir unseren eigenen Körper nicht mehr krank machen. Das war das, was ich an der Oberfläche festgestellt habe, und indem ich mit den Patienten redete, versuchte ich, ihnen das zu erklären, wie sie wegkommen. Aber Ende 2007, da kam eine Erkenntnis, die mir eine Tür geöffnet hat, zu sehen, wie der Mensch in seinem Unterbewusstsein funktioniert und die mir erklärt, warum der Mensch so denkt. Es ist ja immer gut, wenn wir eine Erklärung haben, warum das so ist. Schauen Sie, ich habe als Arzt, der gelernt hat in der Uni, gedacht, dass die Krankheiten unterschiedliche Ursachen haben. Ja, ich habe gedacht, der Tinnitus hat eine Ursache. Also habe ich alle Tinnitus-Leute in eine Gruppe getan und habe gesagt, ich suche hier den gemeinsamen Nenner. Und dann habe ich alle Schwindel-Leute in eine Gruppe getan und habe nach dem gemeinsamen Nenner gesucht. Und dann habe ich die Halsschmerzen oder Schilddrüse, was auch immer der Mensch hatte, ich habe immer gesucht, in der Gruppe diese Leute den gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann hatte ich natürlich manchmal Patienten, die hatten alles zusammen. Und die sind dann faszinierend. Man kann von einem Patienten, der viele Krankheiten hat, sehr, sehr viel lernen. Ja, weil man kann ja in alle Gruppe reintun und sehen. So, es gibt gemeinsame Nenner in jeder Gruppe an der Oberfläche. Aber Ende 2007 stellte ich etwas fest, was mein ganzes Konzept dann geändert hat, nämlich ich stellte fest, dass an der Basis einer jeden Gruppe immer nur ein Gedanke das Problem war. Das heißt, egal welche Gruppe ich hatte, wenn es auf Gedankenebene kam, reduzierte es sich auf diesen einen Gedanken. Das hat mich natürlich, als ich es erkannt habe, erstmal erstaunt. Können Sie sich vorstellen, dass die Probleme eines Menschen oder aller Menschen nur in einem einzigen Gedanken wurzeln? Ja, das heißt, das ist egal, mit was Sie zu mir kommen, ich weiß schon, wo es landet, weil es nicht tiefer geht wie das. Und das ist das, was alle Probleme macht. Egal, ob ich Tinnitus habe oder ob ich was, habe ja inzwischen alle Krankheiten durch. Ich gucke mir an den Menschen nicht nur den HNO-Bereich an, ich gucke auch Brustkrebs und Dickdarmkrebs und Menstruationsschmerzen. Alles habe ich jetzt im Paket, weil ich kann sie alle zurückführen auf eine einzige Art der Denkweise. So, alle Probleme des Menschen landen nur in einem Gedanken. Und das ist faszinierend. Das macht die ganze Sache einfach oder komplizierter. Aber für mich auf jeden Fall einfacher. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich liebe es, wenn ich alles reduzieren kann auf zwei Dinge. Weil dann muss ich nicht so viel rechnen. Ja? Wenn ich es runter reduzieren kann, und sagen, okay, die Wurzel geht hier und weiter unten geht es nicht. Ja? So, alle Probleme des Menschen landen man könnte auch des Tieres sagen, aber da gehe ich nicht so weit hin. Menschen, Wurzeln in einem Gedanken. Wer der Gedanke ist, sage ich Ihnen sofort, aber ich will die Spannung noch ein bisschen halten. Und nein, ich hoffe, wir haben noch Blätter, ja. Und Ihnen nochmal ein bisschen den Grundaufbau des Menschen erkennen, dass Sie wissen, wo Sie den Gedanken hin tun sollen. Okay? Wir haben also den Körper hier. Und natürlich ist auch die Hirnrinde Körperteil, wo die Nerven alle rauskommen. Hier sind die Nervenzellen. Und hier in der Hirnrinde habe ich Ihnen erzählt, dass die Zellen 200 bis 400.000 Verbindungen untereinander haben. Und so sammeln sich die Verbindungen zu einer Schaltung zusammen. Das heißt, es gibt einen Ort, wo alle Nerven enden, wo sie sich alle konzentrieren. Und das ist in unserem Bewusstsein unser Wille. So, der Willen des Menschen ist dort, wo alle Dinge, die wir brauchen, uns bewusst werden. Wenn wir Hunger haben, wenn wir Durst haben, wenn irgendetwas da ist, wird es uns bewusst. Und jetzt müssen wir natürlich den Willen aktivieren, ja, um etwas zu tun. Weil ich brauche ja einen Willen, damit ich zur Tür gehe, oder ich brauche einen Willen, damit ich was schreibe. Und wie wird der Wille aktiviert? Wie wird der Wille gesteuert? Und durch diese Entdeckung dieses Gedankens habe ich festgestellt, dass der Wille von einem einzigen Gedanken gesteuert wird. Und damit zeigt sich eine schöne Hierarchie. Das heißt, hier haben wir den Geist, der vernimmt alles, was vom Körper kommt, über die fünf Sinne. Aber wenn er den Körper steuern soll, so kann er den Willen nur über eine einzige Schaltstelle aktivieren. Und dann von hier gehen dann die ganzen Reaktionen weiter und dann wird der ganze Mensch gesteuert. Das heißt, ich entdeckte dadurch das, was wir sagen im Volksmund, das Herz. Oder in der Medizin könnte man sagen, das Unterbewusstsein. Weil es ist etwas, was uns nicht bewusst ist, wie das Ganze funktioniert. So, das ist so der Grobaufbau. Und jetzt gehen wir in den Nahaufbau. Und hier haben wir unser Bewusstsein. Und im Bewusstsein haben wir unseren Willen. So, und hier kommt der Hunger an, der Durst, der Appetit, die Lust, die Frieren, Schwitzen, all das muss bewusst werden. Aber auch alle geistigen Bedürfnisse, die der Mensch hat, kommen und sind im Willen lokalisiert. Bei mir ist hier vorne die Harmonie das Wichtigste, aber auch die Freiheit ist nicht weit weg. Die Sicherheit ist auch nicht weit weg. Die Gerechtigkeit brauche ich, die Wahrheit. So, auch die geistigen Bedürfnisse im Menschen sind alle im Willen zu Hause. Das heißt, wir sind uns bewusst dessen, was wir brauchen in dem Moment, wo wir es wollen. Ich sehe hier auch den Sitz unserer Persönlichkeit. Und obwohl wir alle dieselben Komponenten haben in unserem Willen, dadurch, dass sie ein bisschen anders aufgeteilt sind, ist jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit. Keiner ist gleich wie der andere auf dieser Ebene des Willens. So, die Persönlichkeit des Menschen ist dadurch unterschiedlich, da die, so wie wir beim Fingerabdruck die unterschiedlichen Musterungen haben des Fingerabdrucks, so ist die Persönlichkeit des Menschen deshalb unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Reihenfolge haben der Bedürfnisse. So. Aber jetzt, wie wird der Wille gesteuert? Wie entsteht die Steuerung? Und durch diese Entdeckung dieses einen Gedankens habe ich dann dieses Modell gesehen und es passt ja sehr gut, Sie können es alle nachvollziehen. Im Unterbewusstsein muss sich also der Geist und der Körper treffen und es muss Strom entstehen durch das Denken. Und der Körper hat wie viele Möglichkeiten der Ladung? Ja, also Atome haben nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur ein Plus und Minus und es gibt ein Null. Und damit der Geist Strom erzeugt, muss er halt ein Elektron, das wissen manche Physiker besser, irgendwie bewegen, den Strom zu erzeugen. Und das kann er aber nur tun durch einen Gedanken, den er hat. Weil der Geist kann ja im Wesentlichen nur denken. Durch Gedanken steuert er den Menschen. Und er hat dann einen Gedanken, den der Körper als Plus versteht, und er hat einen Gedanken, den der Körper als Minus versteht. Das ist so ähnlich wie in der Computersprache. Ja, wir werden auch sehen, wie die Software und die Hardware miteinander zustande kommen. So, jetzt können Sie raten, welchen Gedanken habe ich entdeckt? Hier, der alle Probleme des Menschen zusammenfasst. Der Plus- oder der Minusgedanke? Der Minusgedanke. Ja? Das heißt, ich habe festgestellt, dass es für das Minus nur einen Gedanken gibt, der alle Gedanken mit zusammenfasst. Und der Gedanke ist ganz banal, er ist Verlust. Ich habe 4 Monate gebraucht, bis ich überzeugt war, es gibt kein Problem, das nicht aus dem Verlust kommt. Wir können alle Probleme durchgucken des Menschen. Wenn Sie eins finden und sagen, mein Problem kommt nicht aus dem Verlust, dann muss man alles ändern. Aber ich habe das 2007 Ende entdeckt, hat Anfang 2008 habe ich es dann, war ich sicher, dass es so ist, nach 4 Monaten. Und seitdem mache ich es auch öffentlich. Und es stand noch keiner auf und sagte, ich habe ein Problem, das mit dem Verlust nichts zu tun hat. Weil ich könnte es ihm beweisen, dass es nicht geht. Weil der Mensch in der Funktion tatsächlich so funktioniert. Er kann nur Strom erzeugen zwischen zwei Gedanken, nämlich zwischen, wie heißt der Plusgedanke, der alles einnimmt? Ja, das ist dann Gewinn. Wissen Sie, wie ich den entdeckt habe? Ich kam nämlich nicht drauf, dass es nur das Gegenteil ist. Wäre ja schlau gewesen. Sondern ich habe mich gefragt, als Anfang 2008, die gab irgendwelche Wahlen und da waren die Wahlplakate. Da habe ich gesagt, was ist gemeinsam aller Wahlplakate? Wissen Sie, Sie können durch so einfache Fragen so manches entdecken. Und dann habe ich gesagt, die versprechen alle Gewinn. Wir wissen, es gibt einen Politiker, der hatte einen der besten Sprüche, den ich je so gesehen habe. Das war der Georg Gysi, oder heißt er Georg? Oder Gregor. Entschuldigung, Gregor Gysi. Und der Gysi hatte sein Bild abgemalt, sein Foto, und daneben stand Reichtum für alle. Der Mann hat was verstanden, wissen Sie das? Oder die Werbeagentur. Weil wonach strebt der Mensch? Nach Gewinn. So. Aber ist es überhaupt möglich, Reichtum für alle? Ist es Schwachsinn oder nicht? Es ist absoluter Schwachsinn. Aber dennoch funktioniert es. Weil wir denken nicht mit unserem Verstand sozusagen, sondern wir sind sehr leicht betrügbar, weil wir denken, unsere Entscheidungen treffen wir sozusagen unterhalb unseres Verstandes, in unserem Unterbewusstsein. So, alles, was der Mensch tut, wenn er entscheidet, ist, er muss alle Dinge, die auf ihn zukommen, immer nur nach einem Muster entscheiden. So, wenn jetzt der Hunger hier ankommt, dann muss mein Geist und trifft mein Geist eine Entscheidung, und zwar, wenn der Hunger jetzt zu stillen ein Gewinn ist, dann sagt er dazu, ja, und geht zum Kühlschrank und nimmt sich was. Dann guckt er wieder im Kühlschrank, hier habe ich Milch oder veganes Essen, und dann entscheidet er sich, was ist mehr Gewinn, und dann nimmt er das, was mehr Gewinn ist. Aber das kriegt er ja nicht mit, wie er entscheidet. Okay? So, ist aber jetzt Hunger ungelegen, und ich bin mitten in einem wichtigen Arbeit. Ich weiß, als wir Kinder waren, konnten wir manchmal den ganzen Tag aushalten, nicht zu essen. Und zwar, wir waren so beschäftigt, gerade so, wenn der Frühling kam, war hinter unserem Haus so ein Berg, ein Hang. Und jedes Frühjahr mussten wir eine Hütte dort bauen. Ja, das war immer der erste, wo die Sonnenstrahlen ein bisschen kamen, der See, der Schnee geschmolzen war. Zu unserer Zeit gab es ja noch Schnee. Und da mussten wir hoch. Und unsere arme Oma konnte ja den Berg nicht hoch. Und so stand sie in der Küchentür und sagte, komm, Kinder, komm essen. So, nein, jetzt nicht. Aber wenn dann es gegen Abend wurde und wir nicht mehr aushalten konnten und die Hütte fertig war oder zumindest so viel, wie viel wir, dann kamen wir runter. Und dann wurde gefuttert. So, das heißt, wenn ich jetzt entscheide, Essen ist nicht wichtig oder bringt mir keinen Gewinn, dann sage ich zum Hunger, nein, später. So, das Erstaunliche ist, dass alle Entscheidungen, die der Mensch tun kann, nur zwischen Ja und Nein stehen. Wissen, Jein gibt es nicht in der Realität. Gibt wirklich nicht. Das ist ein völliger Betrug. Schauen Sie sich die Werbung an. Egal welche Werbung. Die Werbung kann nur diesen Bereich des Menschen ansprechen. Entweder verspricht sie mir Gewinn oder sie verspricht mir Verlustvermeidung. Mehr kann sie nicht. Und welche Werbung ist stärker? Bitte? Nun, die Gewinnwerbung ist nicht so stark wie die Verlustvermeidung. Wir müssen zwar gewinnen, aber wir müssen mehr Verlust vermeiden. Das heißt, ein Versicherungsagent, mit was fängt er Sie, dass Sie eine Versicherung abschließen? Ja, er sagt, dein Haus könnte abbrennen. Was ist das? Verlust. So, gib mir ein bisschen Geld und ich verhindere das Haus, das abbrennt. Ja? Nein, das verhindert er nicht, aber er verhindert was. Und so zahlt mein Leben lang ein, das Haus brennt nie ab. Wer hat den Gewinn? Okay? So, das heißt, die Versicherungen haben das Typische, dass sie den Menschen an einer Stelle erwischen, wo er nicht Nein sagen kann. Ja? Weil er muss den Verlust vermeiden. Je höher du Gewinn hast, du musst alles absichern. Ja? Sind die Flugzeuge abgesichert? Ja, weil, aber es fliegt in letzter Zeit, fallen nicht viele vom Himmel, oder? Also es ist ziemlich stabil. So gewinnen sie. Wenn alle abstürzen würden oder es eine größere Not wäre, dann Es gibt ja diesen Absturz. Ist das schon geklärt? Wissen Sie das? Hat man schon was gefunden? Hat man es noch nicht gefunden? Ja. So, das ist auch so eine komische Geschichte. Ja. Stellen Sie sich vor, so ein dickes Flugzeug kann verschwinden und keiner findet es mehr auf. Heute, wo man sagt, man kann einen Zigarettenschachtel auf der Erde finden. Ja? So. Also das ist auch etwas Erstaunliches, dass das möglich ist. So, auf jeden Fall, Werbung kann uns nur hier ansprechen. Wir können auch einen Menschen, wenn wir ihn nicht gewinnen, indem wir ihn was verkaufen wollen, können wir ihn aber sehr gut zwingen, wenn wir dem Verlust androhen. Ja? Wenn ich also nicht ihn kaufen kann, dann kann ich ihn meistens mit Drohen dennoch dazu bringen, dass er tut, was ich will. So, der Mensch funktioniert, er hat nur hier ein Ja und ein Nein und in der Computersprache ist es hier das 0 und hier die 1, Ja und Nein. Und aus Ja und Nein entstehen alle unsere Entscheidungen. Keine einzige ist mehr. So, jetzt wie können wir das experimentell beweisen? Erstmal nehmen wir unser Hirn und fragen uns, wenn jemand Gewinn denkt, wie fühlt er sich? Welchen Strom produziert er und welche Hormone werden dadurch hergestellt? Weil die Hormone geben uns das gute Gefühl. Wir fühlen uns gut. Je größer der Gewinn, je größer die Hormone. Ja? So, wissen Sie, verliebt sein funktioniert? Ich sehe im anderen was? Großen oder kleinen Gewinn? Großen Gewinn. Sehe ich in dem anderen einen großen Gewinn, habe ich automatisch große und gute Gefühle. Und so verliebt man sich, wenn man denkt, wow, ich habe einen großen Fisch gefangen. Gewinn, ja. Und dann guckt man sich den Diamanten an. Ja, ich sage immer einen Diamant. Und dann sieht man ein paar Kratzer im Diamanten. Und was passiert mit meinen Gefühlen? Sie verändern sich, weil der Diamant hat Kratzer. Er ist weniger wert. Und je weniger er wert wird, umso tiefer gehen meine Gefühle. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ich fühle nichts mehr für den anderen, ich liebe nicht mehr, sage ich, ist ganz klar, es gibt keine Wertschätzung mehr. Würdest du ihn schätzen, dass er kostbar ist, wären die Gefühle super. Aber wir schätzen ja den anderen nach dem, wie viel er uns bringt, nicht? Und so haben wir das Problem mit den Kratzern. Würden wir ihn wertschätzen, trotz Kratzer? Wie würden wir uns fühlen? Super gut. Weil schauen Sie, ob wir uns etwas freuen, was reell ist oder eingebildet, der Körper hat doch keine Ahnung. Indem sich ein Fußballfan freut, dass seine Mannschaft gewonnen hat, hat er was gewonnen? Er hat nichts gewonnen. Aber er denkt, er hätte was gewonnen und wie fühlt er sich? Gut. Und wenn die Mannschaft verloren hat, hat er was verloren? Vielleicht Zeit, aber wie fühlt er sich? Schlecht. Weil sein Geist denkt, er hat was verloren, obwohl er nicht da war, hat nicht gespielt, er saß nur davor. Ja, aber die Sache ist perfekt und er wird noch nervös, dann futtert er vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er verloren hat, damit er wieder was gewinnt. Und so ist der Teufelskreis komplett. Ja? So, Sie sehen, man kann das Modell leicht sehen. Jedes Ereignis, das ich als Gewinn einstufe, muss mir automatisch guten Strom machen und dadurch produziere ich gute Gefühle. Alle Ereignisse, die ich als Verlust einordne, produzieren mir negative Gefühle. Und an den negativen Gefühlen mag ich erkennen, dass mein Geist nicht richtig tickt. Mag erkennen, aha, mein Körper akzeptiert das Negative nicht. Aber wir sind nicht so, sag jetzt mal, geschult, dass wir sagen, aha, ich habe was gedacht, ich fühle mich schlecht. Das bedeutet, ich habe was falsch gedacht. Sondern wir gehen einfach mit dem schlechten Gefühl vorwärts und denken, wir haben richtig gedacht, wenn wir denken, wir hätten was verloren. Es gibt also keine Probleme, für die ein Mensch zum Anwalt kommt oder zum Arzt kommt, wenn er nichts verloren hat oder im Begriff ist, etwas zu verlieren. Sehen Sie, die Anwälte leben gut. Von was? Von den Verlusten. Ja, von der Not des Menschen. So, jetzt. Ja. Alles kommt vom Verlust, ja, auch die Fettgeschichte. Jetzt auf experimenteller Ebene, der Erste, der das so experimentiert hat, wie der Strom entsteht im Gehirn oder dass man ihn messen kann, war der Libet. Und der hat einen Probanden vor ein Bildschirm getan und dort lief eine Uhr und hat gesagt, wann auch immer er will, soll er die Uhr anhalten und wieder anmachen, ja, dass die Uhr läuft. Und hat ihn dann verkabelt und konnte dann den Strom messen, der durch seine Entscheidung entstand. Und der Strom ist ja ein Aktionspotenzial, das sich aufbauen muss. Und hier ist die Entscheidung. Davor ist die Abwägung. Da kommt die Entscheidung. Und das Interessante, was dieser Libet und was auch andere nach ihm noch herausgefunden haben, war, dass wenn der Mensch bewusst drückt, das heißt, wir können das Experiment hier machen, wir verkabeln uns aber nicht. Ich habe hier zwei Farben, ja, und Sie wählen eine Farbe. Okay, jeder. Und ich mache das mit meinen Patienten und dann wählt der eine blau oder grün und sagt, ja, grün ist immer, da kann man fahren. Der andere sagt rot, weil da ist die Liebe. Was auch immer. Jeder wählt eine Farbe. In dem Moment, wo sie die Farbe gewählt haben, kommt ein Aktionspotenzial. Das Problem ist nur, wenn sie sich bewusst werden ihrer Wahl, das heißt, wenn sie sich bewusst werden, welche Farbe sie gewählt haben, haben sie die Farbe schon 500 Millisekunden davor gewählt. Das heißt, hier ist der Wille, hier ist Bewusstsein, aber die Wahl, der Strom ging schon 500 Millisekunden davor los. Das heißt, mancher Wissenschaftler kommt dann auf die Idee und sagt, der Mensch hat keinen Willen. Er wählt nicht. Das Gehirn wählt für dich. Aber als ich von diesem Experiment von Libet erfuhr, ein Patient hat mich darauf aufmerksam gemacht, ist immer gut, man lernt von Patienten am meisten, war das natürlich für mich gefundenes Fressen. Weil es beweist genau das, was ich ohne Experiment am Menschen beobachtet hatte, dass der Mensch Entscheidungen trifft, aber er weiß nicht, wie er seine Entscheidungen trifft. Und damit ist dieser Bereich hier der unterbewusste Bereich, Unterbewusstsein, aber dass ich nicht weiß, wie ich meine Entscheidung treffe, heißt doch nicht, dass ich die Entscheidung nicht treffe, oder? Weil ohne, dass ihr gefordert werdet, eine Farbe zu wählen, würdet ihr sie doch nicht wählen. So, wir sind gefordert zu wählen und wir wählen, aber wenn wir unserer Wahl bewusst sind, weil keiner von euch sagt, ah, ich habe gerechnet, blau ist mehr Gewinn wie rot. Ist euch das bewusst? Ist euch nicht bewusst. Und wisst ihr, wie schnell wir diese Wahl treffen zwischen Gewinn und Verlust? Wie schnell wir abwägen? Wir wägen, das schnellste ist 4,5 Millisekunden. Das heißt, so schnell sind wir nicht im Bewusstsein. Wir wählen also zwischen etwas, was Gewinn und Verlust ist, in 4,5 Millisekunden und treffen unsere Entscheidung dadurch. So, deshalb können wir zum Kühlschrank gehen, wir sehen mehrere Sachen und wir treffen. Wir wissen nicht, wie wir entscheiden, aber wir haben alles entschieden. Es ist Gewinn, 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 Gewinn. Das Verlust, das lasse ich drin. Ja? So entscheiden wir. Wäre ja auch schlimm, wenn wir ständig wüssten, wie wir entscheiden oder nicht. Ja? So. Es ist also faszinierend zu sehen, dass man das auch experimentell nachweisen kann, dass der Mensch sich seiner Entscheidung nicht bewusst ist, deshalb ist das das Unterbewusstsein. Aber das Schöne ist, im Unterbewusstsein funktionieren wir alle gleich. Hier haben wir alles unterschiedlich in der Reihenfolge, es sind unterschiedliche Persönlichkeiten, aber hier unten sind wir identisch. Wir treffen nämlich alle unsere Entscheidungen nur zwischen Gewinn und Verlust. Wir wissen, alle Computer, ganz egal, ob sie von Sony oder von Samsung oder von Apple oder von wo sie sind, wissen Sie, dass die alle gleich funktionieren? Immer nach derselben Schema und nach demselben Prinzip. So auch der Mensch. Alle Menschen funktionieren nach demselben Schema, nach derselben Sache. So, der Geist und der Körper treffen sich also an einer Stelle, wo der Strom entsteht, wo der Geist Gewinn oder Verlustvermeidung machen muss. So, der Geist ist also nicht frei, in Richtung Gewinn und in Richtung Verlust zu gehen. Er ist nur frei, in Richtung Gewinn zu gehen. Er muss Verlust immer vermeiden. Das Nein haben wir im Leben nicht für den Gewinn. Das Nein haben wir nur für den Verlust. Das Ja haben wir für den Gewinn. Ja, deshalb sagt man ja beim Altar Ja, weil man etwas gewinnt, oder? So. Jetzt, das ist Funktion. So sind wir gebaut. Keiner kann diese Funktionssache ändern. Es ist aber schön, es zu wissen, dass es so läuft. Jetzt, was uns krank macht, ist nicht der Verlust an sich, weil wir brauchen den Verlust. Wozu brauchen wir den Verlust? Damit wir eine Richtung haben. Stellen Sie sich vor, wir könnten in Richtung Verlust gehen. Könnte man denn jene rote Ampel aufstellen? Oder könnte man dann jene Regel aufstellen? Weil was machen die Regeln mit uns? Warum halten wir sie? Weil sie uns Gewinn bringen oder Verlust? Ja, wir halten sie, um den Verlust zu vermeiden. Wenn ich aber sage, okay, ich kann auf der linken Seite fahren im Straßenverkehr, weil mir ist es ja völlig egal. Ja, kann ich nicht. Der Chirurg könnte ja sagen, naja, ob ich jetzt die Halsschlagader mit rausnehme oder nicht, oder das, was noch wichtig ist in meiner Operation, spielt ja keine Rolle. Ist egal. Kann er das? Wisst ihr, wie ich operiert habe, wenn ich dann in der Nase, die Nase geht ja tief in den Kopf hinein, und eines der gefährlichsten Operationen an der Nase ist es, dass man ein Knöchlein zu viel geht und im Gehirn landet. Ja? So, das ist man ganz vorsichtig. Am Anfang kann man ein bisschen zuversichtlicher mit dem Zängelchen dort abknipsen und rausholen. Aber wenn es tiefer geht, dann wird man immer vorsichtiger. Hätte ich nichts zu verlieren, was würde ich tun? Aber dann spritzt plötzlich das Blut an die Wand, weil ich habe die innere Ader getroffen, und dann ist aber mit dem Patienten eine Kleinigkeit los. Ja? So, wir leben, wissen Sie, immer an dieser Linie. Immer an dieser Spannung. Und Sie wissen ja, Strom entsteht durch diese Spannung. Wir leben immer da, dass wir zwar nach vorne gehen, aber wir dürfen nicht nach hinten. So, es ist so, dass wenn wir gewinnen wollen, wir auch gleichzeitig Verlust vermeiden müssen. Ja, das ist uns nicht bewusst, aber so ist es. Und deshalb ist es ganz wichtig, der uns gemacht hat, muss der uns so machen, dass wir steuerbar sind. Weil hat man keinen Verlust, kann man nicht gesteuert werden. Man kann machen, was man will, weil es gibt ja nichts zu verlieren, also kann ich es tun. Aber das ist nicht so. Der Mensch kann nicht verlieren, Er muss Verlust vermeiden. Und ich denke, das ist gut so. Sonst hätten wir ja keine Regel. Jeder könnte machen, was er will. Und es gäbe keine Bestrafung. Und Bestrafung ist was? Ist Verlust, ja, nicht Gewinn. Es ist nur Gewinn, wenn man was daraus lernt. So, das ist alles richtig. Die Frage ist nur, was uns krank macht, ist nicht der Verlustgedanke, den brauchen wir, damit wir richtig ticken. Was uns krank macht, ist ein kleines Detail im Verlustgedanke. Und das ist, dass wir ihn für persönlich erachten. Nur das Persönliche am Verlust macht krank. Okay? Der Verlust an sich ist notwendig, dass ich ihn vermeide. Was den falschen Strom produziert, ist, dass der Geist denkt, er hat persönlich etwas verloren. Deshalb ist der persönliche Verlustgedanke die Ursache für 90%, mindestens 90% unserer Krankheiten. Auf ihn können wir zurückführen unseren Zucker, unsere Schlaganfälle, unsere Hörstürze, unsere was auch immer. Wir haben, was wir nicht auf eine äußere Einwirkung von außen zurückführen können. Oder auf eine angeborene Geschichte. Wir haben ja das am ersten Abend, sind wir das ja durchgegangen. So, alles, was wir nicht zurückführen können auf eine äußere Einwirkung, die wir nachvollziehen können durch Strom, durch Druck, durch Gewalt, durch Feuer oder durch Eis, das können wir nicht, wie soll ich sagen, dann können wir davon ausgehen, ist es der persönliche Verlustgedanke. Ich hatte diese Tage einen Mann, der hatte seinen rechten Arm, seine rechte Hand war ziemlich kaputt und auch sein rechtes Bein. Und er erzählte mir seine Geschichte, dass er vor 30 Jahren in eine Lawine kam. Wir waren bergwandern und eine Lawine von 1,5 Kilometer groß ist losgegangen. Und er kommt in die Lawine zusammen mit den anderen. Und ich war natürlich jetzt neugierig. Er hat überlebt. 23 Stunden war er unter dem Schnee. 23 Stunden. Und er sagte, man wird ja runtergerissen. Sie waren auf Skiern, Wanderskiern. Ja. Er sagt, man wird runtergerissen und man ist wie einbetoniert. Man kann sich ja nicht bewegen, man kann nichts tun. Und er hatte den Vorteil, dass er gerade stand. Er sagt, ich war wie im Beton, aber mein Kopf war nach oben und ich konnte die Oberfläche, ja, er war in der Nähe der Oberfläche, es war also nicht sehr weit die Decke, so konnte er atmen. Aber er sagt, ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie im Beton. Und dann hat er gesagt, ich wusste, wenn ich einschlafe, bin ich tot, weil im Schlaf geht ja die Körpertemperatur nach unten. Und so hat er ausgehalten. Und dann hört er nach diesen 23 Stunden Helikopter. Und in der Zwischenzeit hat er irgendwie geschafft, seine eigene eine Hand zu befreien aus dem Skistock. Ja, weil die ist ja dann, die müssen ja vorstellen, das passiert ja in Sekunden. Ja, das kann man sich ja gar nicht so nachvollziehen, aber es war interessant, es zu erfahren. Und wir haben ja alle unsere Vorstellungskraft, die das nachmalen kann. Ja, so hat er sich irgendwie befreit und hat mit seiner Hand, dadurch ist sie kaputt gegangen, es war vereist, ihr müsst euch vorstellen, nach 23 Stunden im Eis, im Schnee, hat er nach oben so ein Loch geschlagen mit seinen eigenen Fingern. Und sagt, dadurch habe ich sie, die Knochen gebrochen, weil die waren ja schon ja, kalt alles. Und hat ein Loch gemacht und konnte sich hatte so ein Täschchen hier, wenn man so wandert, und konnte dieses Täschchen durch dieses Loch rausschmeißen. Ja? Und dieses Täschchen hatte der Hubschrauber sehen können. Ja. Und dadurch wurde er gerettet. Die anderen starben, außer einem, der überlebte. Und der war derjenige, der rauskam aus der Lawine und konnte dann niemanden finden. Und dann läuft er runter, aber musste noch auf der Hütte schlafen, kommt erst am anderen Morgen an, damit er die ganze, vor 30 Jahren gab es ja noch keine Handys und so weiter. Und dann hat man erst nach 23 Stunden ihn gefunden. So, wir können also körperliche Schäden haben durch äußere Einwirkungen. Ich möchte nicht, dass wir denken, alles kommt vom Denken. Und so ist es wichtig, wir sind auch körperlich vulnerabel, das heißt verletzbar. Aber finde ich jetzt kein Eis und kein Schnee und kein Eis, was mich oder irgendwas anderes, was mir den Körper kaputt macht, dann muss ich mich fragen, woher kommt's? Und dann ist es der persönliche Verlustgedanke, weil mehr finde ich nicht als Fehler im Geist. Alle Fehler des Geistes ist der persönliche Verlustgedanke. Wir können, jede Not, die der Mensch hat, ist nur eine Not, weil es ein persönlicher Verlust ist. Wir rechnen so: Wenn der Nachbar eine Kuh hat und sie stirbt ihm, oder ein Hund, oder eine Frau, oder ein Kind, was auch immer, so sind wir und können mit ihm mitfühlen. Wir können sagen, ah ja, hat was verloren. Aber wie achten wir das? Persönlich oder unpersönlich? Wenn der Nachbar nicht gerade der Bruder ist oder wer auch immer. Wie sehen wir es? Wir sehen es als unpersönlich und wir können mitfühlen, wir sind nicht die Glücklichsten, aber es ist kein persönlicher Verlust. So sind wir nicht gefährdet, krank zu werden. Aber was passiert, wenn es ein persönlicher Verlust ist, wenn es dein Kind ist? Ich hätte gern, ihr wisst, vor, ich glaube, es sind 3 Jahre jetzt bald her, als in Norwegen dieser Mann diese 60, 70 Kinder dort umbringt. Und ich hätte gern die Eltern und die Familienverwandten beobachtet, was danach passiert. Und wir hätten feststellen können, dass schon nach einigen Monaten Krankheiten, also schwerwiegende, nach einem Jahr Herzinfarkte, nach ein paar Jahren Krebs in der Familie auftritt, bei den Übriggebliebenen, weil sie das als einen persönlichen Verlust einordnen. Ich hatte so einen Fall eines 27-jährigen Mannes. Er bekam mit 27 Jahren seinen ersten Herzinfarkt und mit 37 seinen dritten. Und die Geschichte war einfach. Ich war neugierig natürlich nach seiner Geschichte. Was wollte ich, habe ich gesucht, dass ich den Herzinfarkt begründe? Was habe ich gesucht? Was er verloren hat. Ja, ich muss herausfinden, was ein Herzinfarkt macht, ist etwas Kleines, was man verloren hat, oder etwas Kostbares? Es muss was Kostbares sein. Und er verliert in einem Brand, er hat 2 Söhne, und die 2 Söhne spielen im Keller mit Feuer. Und die Frau kann den einen retten und der andere erstickt. So. Und jetzt sollen wir wissen, Männer lieben ihre Kinder. Auch wenn sie so tun, als wenn sie nicht so sehr beteiligt sind. Und was macht er in seiner Not? Er stürzt sich in die Arbeit. Und nach einem Jahr fällt er neben seinem Auto mit seinem Herzinfarkt zusammen. Und wird dann natürlich gerettet. Und da er ja das Problem immer noch als persönlichen Verlust hält über die Zeit, kommt der Herzinfarkt hin und wieder zurück. Aber inzwischen hat er noch andere Dinge, die dazugekommen sind. Weil der persönliche Verlust ist, ich sage jetzt mal, das, was das größte Übel ist, was wir so denken können. Wie entsteht der persönliche Verlustgedanke? Ich sage mir so, weil ich muss mich ja nach dem Körper orientieren. Wenn der Körper den persönlichen Verlustgedanken akzeptieren würde als richtig und als wahr, dann würde ich sagen, okay, den dürfen wir denken. Aber wenn der Körper ihn nicht akzeptiert, heißt es, der Geist muss in seinem Irrtum sein. Sonst würde ja der Körper das Ganze akzeptieren. So, ich kann nicht sagen, Eis ist gut, wenn es mir die Hand abfriert oder das Bein. Kann ich das? Nein. Deshalb kann ich auch auf Geistesebene nicht sagen, der persönliche Verlustgedanke ist richtig, wenn er mir den Herzinfarkt macht oder einen Schlaganfall oder Zucker oder was auch immer. Ich muss also es sehen, dass er nicht richtig ist.
Wenn man das ein bisschen relativer sehen würde, man würde sagen, also ich sehe das nicht so krass und arrangiere ich mich mit dem Fall, dann kann ich doch diesen Verlust mindern, dass er nicht so gravierend ist und andere Krankheiten noch dazukommen.
Absolut, ich kann... Im Prinzip, ja, ich könnte also hingehen und sagen, der Verlust ist nicht so groß, weil wir können ja 5 Euro verlieren, können wir? Aber können wir 1 Million verlieren? Ja, wird schon schwieriger. Und 3 oder, ja, es wird, je nachdem, wie ich die Wertstellung habe, Sie haben völlig recht. Ja, so, das Problem ist nur, dass wir bei dieser Sache mit unseren Liebesquellen, wir die wertvoll schätzen oder nicht wertvoll? So, auch wenn, ich meine, es ist mein Auto und es hat 500 Euro gekostet und jetzt ist es gestohlen worden. Das wird mir keinen Herzinfarkt machen. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen böse.
Es ist nicht so, dass man die Latte zu hoch hängt.
Ja, nein, man muss... So oder so, der persönliche Verlust ist das Problem. Nur kann ich Ihnen natürlich auch sagen, die Schwere der Krankheit hängt von der Größe des Verlustes ab. Ja, und das ist auch so. Ich kann einige Geschichten erzählen, wo man das so schön und deutlich nachvollzieht und das in allen Fällen der Geschichte. Weil ich habe es ja jetzt seit 2008, habe ich mit sehr vielen Menschen danach noch gesprochen. Und ich spreche ja immer noch damit und ich komme auf kein anderes Ergebnis. Und eine Mutter kann doch ein Kind nicht als wertlos einschätzen, kann sie? So. Also wenn es gibt also Dinge, die mich total überfordern. Auch wenn ich mit meinem Vernunft sagen kann, naja, das war doch nicht so. Sie wissen, das ist so wie der Fuchs, der nicht an die Weintrauben rankommt. Sie kennen Sie das? Das Beispiel, der Fuchs will an die Weintrauben, ist, ich glaube, aus der Philosophie stammt das Ding vor ein paar hundert Jahren oder tausend. Und der Fuchs springt hoch und kommt nicht an die Weintrauben ran und schließlich gibt er auf und sagt, naja, sie sind ja eh zu sauer. Nicht? Damit, was macht er? Erhöht er den Verlust oder vermindert er ihn? Er vermindert seinen Verlust, ja, damit er sich irgendwie damit arrangieren kann. Aber es gibt Dinge, und es gibt Verluste, mit denen kann man sich nicht arrangieren. Deshalb wäre ich so gern nach Norwegen gereist, aber ich habe ja keine, und hätte mit diesen Eltern gesprochen, erstmal zu warnen, zu sagen, schaut, bleibt vorsichtig. Aber auch jetzt im Nachhinein, es sind ja jetzt 3 Jahre vergangen, ich bin neugierig, wie viele Menschen schon gestorben sind, aufgrund des Herzeleides, das sie haben, weil sie das Ereignis als einen persönlichen Verlust sehen. Nun,
ja, was können Sie denn machen, um diesen
Verlust zu machen? Erstmal muss ich ja dahin kommen, ich muss verstehen, es ist für den Körper Gift. Erstmal als der Erste, als Arzt muss ich sagen, okay, es zerstört den Körper, also muss es vermeidbar sein. Aber jetzt frage ich alle Menschen, ist persönlicher Verlust vermeidbar? Und alle Menschen sagen, nein. Also sind wir wirklich in einer Pattsituation, sind wir? Das heißt, wir sind verdammt, uns selbst krank zu machen. Weil wenn ich den persönlichen Verlust nicht vermeiden kann, dann gehe ich zugrunde. Dieser Mann, der sein Kind stirbt, An wessen Hand ist er zugrunde gegangen? Ist er durch den Tod des Kindes, hat das Kind ihn mitgerissen? Oder ist es sein eigenes Denken, das den Tod des Kindes bearbeitet und, ich sag mal, nicht körpergerecht bearbeitet? Deshalb kommt der Schaden im Körper. So, ich muss physisch vorgehen, nicht psychisch. Aber ich muss verstehen, warum denkt der Geist, es ist persönlich. Und in meiner Beobachtung im Denken des Menschen ist jetzt die Wahlmöglichkeit zwischen Ja und Nein ist vorgegeben. Die einzige Lösung, die der Mensch hat, wo er wählen kann, ist, was ist Gewinn und was ist Verlust? Weil ordne ich etwas ein in eine Kategorie, dann bestimmt mich das. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie ich Gewinn auf funktioneller Ebene erklären kann, was es für den Menschen bedeutet. Ich hoffe, ich verliere Sie jetzt nicht so. Seien noch ein bisschen aufmerksam, dann machen wir eine kleine Pause. Gewinn ist im Menschen, die Sicht des Menschen über den Gewinn kann nur zwei Möglichkeiten haben, weil es ja um die Liebe geht, es geht um das Positive. Ja? Wir denken nicht, dass wir gewinnen, wenn wir eins rübergehauen bekommen. Ja? Es geht um das, was wir gewinnen. Der Mensch sieht im Gewinn entweder bekommen als Gewinn oder er sieht geben als Gewinn. Auf funktioneller Ebene habe ich nur diese zwei Möglichkeiten gefunden. So, wenn bekommen Gewinn ist, was ist das Gegenteil von bekommen, was ist Verlust? Nein. Verlieren, ja. Es ist das Gegenteil von bekommen, ist nicht bekommen. Wenn jetzt oder etwas weggenommen bekommen oder zu wenig bekommen, weggenommen. So, wenn jetzt geben Gewinn ist, was ist das Gegenteil von geben? Nicht geben, oder? Oder behalten. Wir haben also nur diese zwei Möglichkeiten, Gewinn zu sehen und nicht. Und dann gibt es ein paar Leute, wenn ich sie frage, was ist Gewinn, das oder das? Dann sagen welche das. Und dann sage ich, lass uns ein Experiment machen. Weil der Mensch muss ja das tun, was ihm Gewinn bringt. Einverstanden? So, wir haben zwei Ausgangstüren. An einer Tür bekommen Sie 1.000 Euro, an der anderen geben Sie 1.000 Euro. Durch welche Tür gehen Sie? Ja? Ist ganz klar, oder? Dort, wo wir etwas geben müssen, da gehen wir nicht wirklich durch. Ja? Aber dort, wo wir etwas bekommen, ja, so kann man ja die Menschen immer mit der Werbegeschenke, nicht? Locken. Weil er sieht Gewinn im Bekommen. Ja? Und damit ist er natürlich, wie soll ich sagen, manipulierbar. Ja? Weil er muss dorthin gehen, wo Gewinn ist. Oder zumindest er muss Verlust vermeiden. So, er mag durch die Tür nicht durchgehen, wo er etwas bekommt, aber die, wo er was abgeben will, die will er auf jeden Fall vermeiden. Also such dir vielleicht das Fenster. So, aber wenn ich zu gewinnen habe durch die Tür, wo ich was bekomme, dann gehe ich mit Sicherheit dort durch, wenn möglich mehrmals. So, das heißt, die Menschen sehen bekommen und nicht bekommen als Gewinn. Und damit ist es ganz klar, dass ihre Augen auf was gerichtet sind? Auf das, was sie tun oder auf was andere tun? So, wenn mein Gewinn bekommen ist, dann ist es die Tat wessen? Des anderen. Ich nehme es ja nur an. Und wenn mir etwas weggenommen wird oder ich etwas nicht bekomme, wessen Tat ist es? Auch von anderen. Sie sehen also, diese Sicht in unserem Unterbewusstsein begründet unser Handeln im Bewusstsein. Warum wir so fixiert sind, was andere tun oder nicht tun. Weil wir das Tun der anderen als persönlichen Gewinn oder persönlichen Verlust werten. Damit sind wir natürlich in einer schlimmen Sache. Oder? Ich finde es. Weil dann kann ich irgendjemandem herausfinden, was ihn am meisten stört, was ich ihm wegnehme. Und ich nehme es ihm weg. Und er ist wessen Sklave? Meiner. Ich manipuliere sein Denken, ich steuere sein Denken, dadurch, dass ich ihm Verlust gemacht habe. Und der Mann schläft nicht mehr, die Frau, je nachdem, wie groß der Verlust ist. Ich habe keine Kontrolle. Ich habe gestern Abend diesen Fall erzählt, diese Frau, die nächtlich rumfährt mit dem Auto und nicht weiß, was sie tun soll, weil sie erfahren hat, dass ihr Mann sie schon 35 Jahre betrogen hat. So, wer steuert ihr Denken? Nun, sie nicht mehr, ihr Mann und seine Taten. Diese, ja, kann sie rückgängig machen? Kann sie oder kann sie nicht? Nein, aber sie rechnet, dass was er getan hat, ist was? Persönlicher oder unpersönlicher Verlust? Hat er sich selbst den Schaden gemacht oder ihr? Sie denkt, er hätte ihr den Schaden gemacht. Ja? Sie denkt nicht, oh, der arme Kerl muss ja ziemlich schlecht drauf gewesen sein, sondern sie denkt an sich und denkt, ich habe den Schaden. Stimmt's oder stimmt's nicht? So, verstehen Sie, wir alle würden sagen, wenn wir in der Situation wären, ja, der andere hat mir einen Verlust gemacht, weil wir alle nach diesem Schemata über uns selber denken. Damit sind wir gefangen. Wir überleben die Sache nur, wenn wir nicht so viele Verluste haben. Und es ist erstaunlich, dass man kann ja das dann auch sehen in Familien, wo die Scheidung nicht dran ist, dass die Kinder sich besser entwickeln, wie dort, wo die Scheidung stattfindet. Natürlich sollte nicht die Beziehung disharmonisch sein. Ja, das heißt, dort, wo die Verlustsachen gering sind, dort kommt auch weniger Krankheit vor. Deshalb kriegt man in den höheren Klassen zwar auch die Krankheit, wenn die Leute einem wegsterben, aber in den Niederklassen hat man mehr, weil dort man ständig an dieser persönlichen Verlustsache und ja, es gibt so viel Elend in den Menschen. So, warum, das ist noch der letzte Gedanke vor der Pause, damit Sie was haben zum Nachdenken. Warum denkt der Mensch, dass das stimmt, obwohl es, wenn wir rationell nachdenken, nicht stimmen kann und uns nicht wirklich weiterbringt, wenn wir abhängig sind von dem, was andere tun als Gewinn oder von dem, was andere tun als Verlust? Was ich herausgefunden habe, es gibt noch eine tiefere Ebene wie diese Sicht. Und das ist der Gedanke, der der Geist über sich selbst hat. Das nennen die Psychologen Motivation. Und man kann es Motivation nennen. Ich sage, es ist die Selbsterkenntnis des Geistes über sich, obwohl es eine unbewusste Erkenntnis ist. Es ist Stolz, sagen die Psychologen, und Egoismus. Und um das zu erklären, wäre natürlich sehr schwierig. Deshalb habe ich es reduziert auf zwei Gedanken, die ich denke, die tiefste Wurzel des Stolzes sind, dass ich so weit erkannt habe bis jetzt, ist, ich kann, im Sinne, ich bin Hersteller, oder ich habe, im Sinne, ich bin Besitzer. Ich finde, der Egoismus wurzelt in dem Gedanken, ich habe, ich bin Besitzer, ich kann etwas besitzen. Und der Stolz wurzelt in dem Gedanken, ich kann etwas herstellen. Und weil der Geist über sich denkt, er kann diese zwei Sachen, ist sein erstes Handeln geben. Aber er gibt nicht umsonst, sondern um zu bekommen. Was glauben Sie, wie viel haben Sie als Frauen Blume gekriegt umsonst? Nein? Wisst ihr, der Mensch gibt nichts umsonst? Mit dieser Sache. Doch. Ich sage Ihnen, es ist wirklich so, man kann es prüfen, ob ich etwas umsonst gebe oder ob ich es mit, um zu bekommen, zu geben. Ja? Wir können es testen. Ich sage immer den jungen Verliebten, willst ja deinen Partner testen, ob er dich essen will oder ob er dich liebt. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ja, entweder du bist Futterstelle oder Liebesstelle. Wir werden das ja noch ein bisschen weiter sehen. So, mach den Test und guck. Und wie kann man etwas testen? Eine Patientin von mir sagte, sie hätte ihrer Tochter gesagt, dass sie ihren Freund betrinken soll, damit sie sieht, was er tut, wenn er betrunken ist. Also empfehle ich nicht, aber es ist ein guter Ansatz. Ja, man will ja etwas schauen, wenn ein Mensch nicht so bewusst ist, weil da ist die Kontrolle des Bekommens. Ja, ich verhalte mich ja nur gut, damit ich nichts Schlechtes bekomme. Und so, ich empfehle nicht die Sache mit dem Getränk, aber ich empfehle die einfacheren Dinge, die man auch testen kann. Und man sollte man natürlich den Test nicht ankündigen, aber man kann ihn auch angekündigt tun, man kann es nur sagen, irgendwann mal kommt der Test, ich muss dich prüfen. So, der Junge bringt ein Geschenk. Ja, er ist ja verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann muss man das ja irgendwie ausdrücken, oder? Und jetzt bringt er das Geschenk und sie will sagen, naja, ich mal schauen, ist es für mich oder ist es für ihn? Wenn es für ihn ist, dass er mir das Geschenk gibt, dann muss ich mit dem Geschenk genau das tun, was er erwartet. Nicht? Wir geben ja auch manchmal, du hast 10 Euro, aber du darfst dir das und das und das nicht kaufen. Was machen dann die Kinder? Behalt lieber die Euro, wenn ich nicht. Ein paar Eltern hatten jetzt gerade, habe ich gesprochen, die haben ihrer Tochter das Auto gegeben und gesagt, du darfst das Auto nicht benutzen, wenn du in die Stadt fährst zu deinen Treffen. Nur wenn du zur Schule fährst oder wenn, ja. So, das ist nicht unbedingt, ja, ein Geschenk. Natürlich wollen sie das Kind bewahren und so weiter. Man kann ja ein bisschen Einschränkungen geben. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, manchmal, wie der andere oder wie auch wir selber ticken. Und so kann man das immer nur im Stresstest sehen. Dann, wenn ich den Menschen handeln lasse, ohne dass er überlegen kann, wie er es tut. Und so, wenn also der Junge, weil Jungs bringen ja meistens die Geschenke, Mädels, die erwarten das, ein Geschenk bringt und oder ein Kompliment macht oder irgendetwas tut, was gibt, dass man dann dieses Geschenk nimmt, dass man es entweder missachtet, mit Füßen zertrampelt oder in Müll schmeißt, je nachdem, wie schwer man den Test machen will. Und dann guckt man zu, was er tut. So sagen wir alle Mädels. Da fallen sie. Ich weiß nicht, ob ich ein Mädchen gefunden habe, das gesagt hat, ich werde es tun. Die Mädels fürchten, dass die alle durchfallen. Aber dann blüht ihnen nicht wirklich eine schöne Zeit. Lieber jetzt sehen, was rauskommt. Ja? Weil wenn er dann anfängt zu schreien und wütend zu werden, Und es gibt ja auch da Grenzen, nicht? Manche wird nicht so wütend, der andere wird wütend, aber da sieht man, wie wütend man wird, je nachdem, wie viel er investiert hat in die schönen Blumen. Das heißt, wie viel er erwartet dafür. Nicht? Da kann man es sehen. Weil dann reagiert er nicht mehr in rational und bedacht, ja? Dann reagiert er aus dem Impuls heraus, weil er verlieren kann er nicht. Und dann, bumm, ist der Zorn da und zack, hat man ihn erwischt. Er hat für sich das Geschenk gebracht, nicht für mich. Ja? So, das heißt, wir müssen verstehen, der Mensch ist quasi so egoistisch, dass er denkt, er gibt umsonst. Mütter denken, sie geben ihren Kindern umsonst. Aber letztendlich entsteht der Konflikt zwischen Mutter und Kind, weil die Mutter nicht umsonst gibt. Weil das Kind erwartet, dass die Liebe der Mutter umsonst ist oder nicht. Aber mit wachsendem Alter erkennt das Kind, die Mutter will was von mir. Mein Gehorsam oder mein Folgen ist die Belohnung meiner Liebe. Weil man denkt, das ist doch normal, ich habe was gegeben, jetzt will ich von meinem Kind auch es zurückhaben. Damit gibt es große Konflikte, die alle vermeidbar wären, wenn die Mütter die Kinder umsonst lieben würden. Ja, dass sie sagen, okay, ich liebe dich, du musst mich nicht zurücklieben. Weil du bist ja mein Kind und ich liebe dich umsonst. Wisst ihr, ist Liebe umsonst oder soll Liebe so sein? Wir alle verstehen, wir wollen doch nicht benutzt werden, oder? Das ist einer der schlimmsten Gedanken, wenn ein Mensch denkt, er wird vom anderen benutzt, oder? Sehr schlimmer Gedanke. Ich hatte das mal mit einer Patientin, ich mache die Pause gleich, sie war so in meinem Alter, zwei Jahre jünger noch, oder drei, und sie war unzufrieden mit ihrem Mann. Und sie sagte, ja, eines der Gründe, warum sie unzufrieden war, sagte, er benutzt mich nur. Ja? Und so war sie bei mir in der Beratung, auch der Mann, und sie wollte sich von ihm trennen lassen. Wir haben zwei erwachsene Kinder, und so sagten sie, ja, jetzt, sie will sich trennen lassen. Sage ich, okay, und wie wollen Sie jetzt weitergehen? Brauchen Sie jemanden, der Sie umarmt? Sagt sie, ja. Und sage ich, aha, und jetzt gehen Sie auf Jagd, dass Sie jemanden benutzen. Versteht ihr? Das Dumme an der ganzen Sache ist, dass wir uns nicht Rechenschaft geben. Ich denke, der andere benutzt mich für seine Interessen, aber warum suche ich jemand anders? Doch auch demselben Interesse, ihn zu benutzen. Aber das gebe ich mir nicht Rechenschaft, weil ich auf dieser Seite in meinem Innersten mir nicht bewusst bin, warum ich tue, was ich tue. Aber ich denke, wir sollten eine Lösung finden. Ansonsten sind wir im Eimer, wenn andere, denen wir was geben, uns nicht zurückgeben, weil dann machen wir uns, je nachdem, wie viel sie uns nicht zurückgeben, je nachdem, wie viel wir investiert haben und wir bekommen nichts, geht es um unser eigenes Leib, das heißt unsere eigene Gesundheit.